Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musikpodcast. Heute habe ich einen Special Guest. Wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen, which is interesting. Weil, nein, ich finde, man läuft sich eigentlich über den Weg, wenn man so in der gleichen Industry ist, aber...
Stimmt, okay, ja. Okay, fairerweise muss man das echt sagen, aber ich bin halt sehr reserviert, muss man auch dazu sagen.
Für alle, die sich fragen, wer gerade hier redet mit seiner dunklen Hochdeutschstimme.
Oh, was geht ab, Leute?
Monet 19.2. Ich habe ihm gerade gesagt, ich wollte eigentlich 192 sagen.
Nicht schlimm. Ey, das passiert sehr, sehr vielen Leuten.
Okay, das ist okay. Warum eigentlich 192? 19.
Direkt den Fehler gemacht. Nee, auf jeden Fall. 192 bedeutet, also ist sozusagen eine Kodierung für S und B, wenn du das vom Alphabet runterzählst, für Sick Baby, was ich auch hier am Hals tätowiert habe. Ich weiß nicht, ob man sieht.
Ja, man sieht's.
Okay, cool.
Zoomt einmal kurz ran. Eine Kodierung für S und B.
Genau. Sick Baby, das ist sozusagen das Movement. So nenne ich meine Fans.
Aha, Sick meine Baby. Sick Babies. Okay, ich finde bei dir generell Titel, Albennamen, Namen generell, du bist da, glaube ich, so voll, du liebst das, ne?
Aber du sagst das gerade so, okay, woher denkst du, kommt das? Oder?
Genau, nee, ich frage mich so ein bisschen, was deine Gedanken sind bei so Sick Babies, ja?
Es hat schon so eine kleine, tiefere Bedeutung.
Okay,
dahinter.
Hau raus.
Für die Leute, die es wissen, ich habe halt 3 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, also da habe ich meine Ausbildung gemacht und... Ich habe da gearbeitet und mir ist halt aufgefallen, dass wir irgendwie durch die Arbeit da so eigentlich schon im jungen Alter schon einen Knacks haben irgendwie. Und das hat einfach was mit der Welt zu tun. Und ich wollte halt so ein Movement machen, so ist voll in Ordnung, wenn du einen Knacks hast. So, wir haben alle einen Knacks auf dieser Welt. Und ja, soll einfach die Underdogs unter uns stärken, die das einfach hören müssen. So.
Ich habe nämlich auch gelesen, dass du in dieser Psychologie und in dieser Psychiatrie drin warst, in dem Thema. Und ich muss sagen, dass ich als Künstler diese Connection immer nehme, dass man, für mich ist Songwriting wie, hat sehr viel mit Psychologie zu tun, weil man ja Leute analysiert und sich selber analysiert und darüber schreibt. Hast du das Gefühl, dass es irgendwie dadurch du mehr da reingekommen bist in dieses Songwriting oder sind es für dich zwei voll separate Welten?
Auf jeden Fall, wie du es gerade auch gesagt hast oder genannt hast, das ist ein Punkt, der einen helfen kann. Also vor allem so eine Ausbildung in dem zwischenmenschlichen Kontakt auf jeden Fall, aber auch beim Writing Sachen so zu delivern, dass es vielleicht für Leute einfach, auch wenn sie es hören, so auch eine deepere Message so mitgeben kannst, mäßig. Jetzt aktuell befinde ich mich eher in dieser, man könnte meinen Loverboy-Phase, man könnte meinen. Aber
gibst du mir auf jeden Fall den Einblick?
Ja, ich bin so ein bisschen.
Loverboy. Warst du früher kein Loverboy?
Ich weiß nicht, ob ich früher keiner war. Ich glaube, weißt du, entweder du bist ein Loverboy oder bist es nicht.
Du bist es eigentlich, ja, voll. Du kannst entweder nicht eh ein Loverboy werden, du bist so ein faker Loverboy.
Ja, genau. Also entweder du bist einfach so ein Loverboy oder du bist es nicht. Und ich würde es von mir behaupten, ich bin einer.
Gut, okay. Aber man würde auch sagen, dass du so als, in diesem deutschen Rap-Game machst du schon gut diese Loverboy-Songs, ne? Im Gegensatz zu anderen. Also man sieht, dass du das kannst.
Danke.
Auf jeden Fall. Aber es ist interessant, weil mich interessiert, wie du an den Songwriting-Prozess rangehst. Man merkt irgendwie, dass du dir da viele Gedanken machst dabei.
Songwriting ist für mich so, das müssen halt die Leute auch verstehen. Ich bin halt sehr spirituell. Für mich.
Oh, same. Toll.
Wir fühlen uns.
Aber so spirituell im Sinne von Universum, Energien.
Genau, Energies einfach. So, ich versuch's mal so auf das kleinste, auf den kleinsten Teil mal einfach runterzubrechen. Ich glaube einfach an diese ganzen Energien, die im Raum herrschen und dass du mit Energien etwas sehr Wunderbares, wenn du sie richtig auch lenkst, etwas Wunderbares auf die Beine stellen kannst.
100%.
Das ist mir halt voll wichtig, vor allem in einer Writing-Session. Jeder, der dabei ist, Und an der Musik arbeitet, soll ein gutes Gefühl haben. Mhm. Und manchmal braucht es dann nicht die Musik am Anfang, sondern es braucht dieses einfach mal talken über den
Tag. Einfach mal kurz reden, auch wenn es 3 Stunden sind.
Genau, einfach darüber talken, was war, was bedrückt einen, was brauchst du. Das sind so wichtige Aspekte für eine, ich sag mal so, good energy in einem Raum, in einem Studio so. Und wenn das so gemacht ist, dann passieren ja manchmal genau diese Dinge. Man hat über ein Thema geredet. Mhm. Und dann pickt man sich dieses Thema und sagt, ey, das wäre doch voll ein guter Song. Und dann fängt es einfach an. Man hört die Samples, man hat das Thema. Ich arbeite auch oft so, dass ich zum Beispiel so einen alten Song, gerade erst letztens, habe ich den Song, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Obsession von, wie hieß
Obsession.
Obsession von, boah, Ah, Alventura.
Es ist genau. So geil gerade. Ich fühle mich so wie bei geil. Big Brother.
Auf jeden Fall der Song von Alventura, Obsession. Ich habe den letztens wieder gehört und so. Ich war in Thailand, hatte voll die Vibes. Und dieser Song, die Leute, die ihn kennen, das ist so voll der Latino-Song. Uh-huh. Und so. Er redet so von dieser Obsession, die er zu einer Frau hat. Diese, er kann nicht schlafen.
Geil,
so.
Diese Passion.
Genau so. Er kann nicht nachdenken, wenn sie da ist. Und es ist schon fast toxisch. Aber so an der Grenze.
Es ist so ein bisschen übergriffig.
Ja, ja, es ist einfach so, was es mit ihm macht. Eher.
Ja, eine Obsession ist so. Ja, ist ja genau. Nicht gesund. Man
Nein,
sollte
ist
ja.
Auch nicht gesund. Nee.
Aber es fühlt sich manchmal cool an.
Genau, aber so ich das hat auch was mit der Culture zu tun, so in Südamerika. Die, die tun das gerne immer verstärken.
Ja, die diese sind ganzen sehr feurig, Emotionen. Sehr temperamentvoll.
Genau, die müssen das verstärken. Und dann habe ich diesen Song gehört und ich war so, ey, ich muss so einen ähnlichen Vibe kreieren, weil der hat mir so gefallen. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen auf Deutsch zu machen. So.
Nicht die Deutschen brauchen
Mello,
das, glaube ich.
Genau, nicht die gleiche Mello, aber ich dachte, ey, komm. Und das ist so der Song, der als nächstes jetzt rauskommt.
Das ist geil, das ist der als nächstes rauskommt. Ja, so we just got a little tease. Danke schön. Hey, geil. Ich finde es immer interessant, rauszufinden, wie Leute, wie Künstler an ihren Songs arbeiten. Weil es gibt wirklich Rapper, mit denen ich geredet habe, die gehen ins Studio und rauchen einen Gibbet und sitzen, ja, wir gucken immer, was passiert. Und ich liebe, dass du so spirituell bist und erstmal die Scene setten musst, weil da entsteht ja auch irgendwie die ehrlichste Musik, weil du hast auch ein Grundvertrauen mit den Leuten, mit denen du arbeitest im Raum. Gerade auch so Songwriter, Produzenten. Hast du meistens Songwriter mit im Raum?
Ey, ich arbeite mit so talentierten Leuten. Also geil. Takt 32 war auf jeden Fall jemand, der oft bei mir war. Allo, der gerade mit mir sehr viel an Sachen arbeitet, ja Mann.
Cute, ja, und wenn man dann dieses Vertrauen hat und diese Lockerheit gerade drin ist, weil ich finde es immer schwierig, wenn man ins Studio kommt und direkt anfängt. So, ja, ich hab diese Topline-Melodie, lass jetzt ist manchmal cool, wenn man excited Voll. Ist und es nicht vergessen will, aber ich finde es auch gut, dass man so die Scene settet und so ein bisschen, ja, dass alle sich wohlfühlen können. Ist eigentlich voll gut.
Ich denke, jeder hat so wie andere Settings, weißt du, ja. So andere Vibes, die er halt braucht, um im Studio erfolgreich zu sein. Und das ist ja auch immer wieder abhängig vom Vibe. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, es gibt viele Leute da draußen, die sich denken, also jetzt über meine Gefühle will ich gar nicht erst reden. So.
Mach einfach diese EDM.
Mach Hennessy klar, ein Joint rauchen. Und ab geht's.
Genau, dann kommen die Lines raus. Dankeschön. Ja. Auch nachts. Bist du nachts eher oder tagsüber im Studio?
Beides. Es gibt wie so wie als auch, ja. Je nachdem, was gerade der Vibe ist. So.
Okay, krass. Mhm. Mich interessiert was, weil ich bin die ganze Zeit so am, du redest ultra das Hochdeutsch und du kommst aus der Schweiz, if I'm correct.
Exakt.
Woher kommt dein perfektes Deutsch, Nummer eins? Und zweitens, du bist ja mehrsprachig aufgewachsen. Von deinem Papa und deiner Mama.
Genau, genau. Also danke vielmals für das Kompliment, danke.
Of course.
Danke. Tatsächlich weiß ich es gar nicht so genau. Ich habe einfach, wenn ich Hochdeutsch geredet habe, dann habe ich so geredet. So, ich habe das einfach direkt adaptiert. Ja. Für mich war das richtige Hochdeutsch. Weil wenn Schweizer Hochdeutsch reden, dann klingt das auf jeden Fall anders, als wenn eben, oder? Ich hier.
Du klingst direkt so genau. Nett.
Ja, gell?
Ja, Todes. Also du bist auch so, klingst auch so nett, aber immer noch so. Wenn ich Englisch rede, habe ich eine viel tiefere Stimme.
Echt, sag mal.
Ja. Hello, my name is Faye, oder?
Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein Halbton, würde ich jetzt sagen.
Ein leichter Halbton, ist
ja,
nicht
so ein
viel.
Leichter Halbton, der ein bisschen tiefer ist.
Ja.
Und du wirst auch rauchiger.
Ich werde viel rauchiger.
Ja, ja.
Aber so, ich finde nervig. Voll hasse meine deutsche Stimme, auch wenn ich einen Podcast habe. Hasse es. Aber wenn ich auf Englisch rede, ist es so.
Also du findest deine Stimme nervig?
Wenn ich rede, ja. Meine Gesangsstimme natürlich nicht.
Wer hat dich verarscht? Gar nicht.
Wirklich?
Absoluter Quatsch.
Oh mein Gott.
Nee, ich finde deine Stimme voll angenehm.
Ja, wirklich?
Ja.
Okay, krass. Weil ich krieg manchmal Komplimente auf meine Stimme, aber ich sehe es halt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nervig.
Verrückt. Schweizerdeutsch, was ich kann. Und mein Vater ist ja also arabischer Abstammung, Tunesien. Um genauer zu sein. Und aber Arabisch habe ich nie gelernt, konnte ich auch nie.
Okay.
Aber Italienisch auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so dieses Italienisch, wie ich es früher gesprochen habe, weil früher war einfach auch mehr da.
Mhm.
So an Momenten, wo man es gemacht hat, jetzt immer mittlerweile halt aufgehört, so zu Hause auch Italienisch zu sprechen. So, wir reden jetzt einfach nur Schweizerdeutsch. Und dann entfernt man sich so ein bisschen. Also
ja,
ich merke das dann immer, wenn ich in Italien bin, weil die Leute dann so plötzlich so irgendwie, weißt du, so sind, die helfen mir dann plötzlich. So, die legen
so,
mir die Worte dann rein.
Okay.
Ich bin so, okay, scheiße.
Scheiße, ich bin nicht mehr so fluent.
Ich hab verkackt.
Oh,
ich
fuck.
Hab verkackt, Fam, ja.
Aber wenigstens sind Italiener so nett, dass sie einem da helfen. Weil so Franzosen, du wärst alles vorbei. Warum hast du aber wirklich, warum hast du dann dich entschieden, deutsche Musik zu machen? Einfach so? Also
ey, war für mich einfach ästhetischer.
Got it. Ja, Schwitzer, ja, wenn du jetzt so deine Lyric von dir in so Schwitzerdeutsch machen würdest, wäre crazy.
Ja, ich sag, es ist möglich. Es ist möglich. Weißt du, so Artists wie zum Beispiel EAZ, der diesen Song Juicy gemacht hat. Es ist möglich auf jeden Fall. So, man kann Musik machen auf Schweizerdeutsch, die gut klingt. Das finde ich auf jeden Fall. Aber für mich war es nie so eine Option. Es hat mir nicht gefallen. Ich habe noch nie einen Song geschrieben in Schweizerdeutsch. Also.
Krass. Ja, vielleicht solltest du es mal machen mit Italienisch.
Schau mal, wie frech.
Und holst nach deinem Vater.
Einfach Schweizerdeutsch. Um jeden Preis will sie mich auf Schweizerdeutsch auf einem Song hören.
Ich würde alles dafür tun.
Machen wir.
Ich würde alles dafür tun. Ich krieg später eine Sprachnachricht von dir, wo du so einen Song von dir...
Aber nur für dich.
Nur für mich,
Ich mach das aber dann nur für dich.
Und dann leak ich das.
Oha.
Dann ist alles
Vertrauen
vorbei.
Vertrauen wurde direkt missbraucht.
Nein. Okay, ich will immer all the way back gehen, weil du warst in der Psychiatrie. Wo kam so dieser Moment, okay, I'm done, so, ich mache jetzt Musik?
Das war, glaube ich, Ende des ersten Lehrjahres. Da habe ich gemerkt, so, ey, ich mache Musik so gerne. Und das ist etwas, das will ich dann auch in Zukunft machen können. Und habe mich dann halt einfach voll darauf konzentriert. Klar, ich konnte nicht, weil ich hatte auch noch eine Ausbildung, die ich absolvieren musste. Aber ich habe dann immer so nach der Schule, wenn ich fertig war oder nach der Arbeit, bin ich ins Studio gerast und habe da direkt aufgenommen. Und nachts habe ich immer geschrieben oder im Zug.
Hasse.
So. Ja, anders ging es irgendwie nicht, weil hätte ich meine Ausbildung abgebrochen, dann hätte meine Mutter mir auf jeden Fall einen Finger abgebrochen.
Ja,
deswegen,
definitiv.
Das war gar keine Option. Ich musste auf jeden Fall meine Ausbildung fertig machen und ich bin auch Gott froh und dankbar meiner Mom, dass sie mich da so ein bisschen gepusht hat, darum das auch zu machen. Weil es hat mir viel beigebracht für mein Leben.
Kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist ja, du bist in einem Umfeld, wo du mit Menschen, von Menschen lernst und die ganze Zeit irgendwie, ich meine, du hilfst ja auch, aber das ist ja auch voll, ich finde, Psychologie ist so ein interessantes Thema. Meine Mutter studiert auch Wirtschaftspsychologie zum Beispiel, also dieser Mix. Dann eine sehr gute Freundin von mir arbeitet in der Psychiatrie. Also ich finde es einfach ein Umfeld, wo man, du weißt nie, was kommt und du musst immer adaptieren zu, was passiert hier gerade. Du musst die Menschen verstehen. Würdest du sagen, dass du dadurch einfach so auch eher so ein empathischer Mensch bist und immer noch diese Sachen, so you catch yourself, du bist so, ich habe das gerade angewendet, oder ist das einfach unterbewusst da?
Ja, genauso wie du sagst. Also 1:1, perfekt hätte ich es gar nicht sagen können. So, man fängt an, sensibler zu werden. So. Und fängt an, dann Sachen besser wahrnehmen zu können. So. Man hat so eine gewisse Antennen, sage ich mal.
Mhm.
Man entwickelt Antennen, um so die Leute um sich rum spüren zu können und fühlen zu können. Ja.
Voll schön. Ich finde es voll die Gabe. Ich finde es so wichtig. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als abgehärtet zu sein, zu Gefühlen oder auch Gefühlen anderer in seinem Umfeld, weil als Künstler würde man ja immer sagen, dass wir so extra Antennen haben, die nochmal in Musik ist ja an sich eine eigene Sprache. Wir haben gerade über Sprachen auch geredet. Voll lustig, dass hier so das Gefühl des Hauptthemas. Aber das ist ja eigentlich was man nicht so ganz beschreiben kann, wie man was kommuniziert über nur einen Sound oder über eine Note. Deswegen finde ich es cool, dass das kombiniert ist bei dir. Man merkt es auf jeden Fall. Also jetzt bist du in deiner Loverboy-Face. Also, Aber mir ist was aufgefallen. Und zwar 2019, sagen Leute, war so dein Durchbruch mäßig mit Papi, mit Bad Moms J. Und dann war ich so krass. Also es ging ja Gold in Deutschland.
Yeah.
Und es war krass, weil 2019... Wenn du mal auf deinen Namen achtest. Tell her baby heavyweight. 3K in einem Monat nur für Uber. Hol Jazzy aus dem Gym. Stretch baby Kamasutra. Die Szene voll mit Schlangen wie Medusa. Das dritte Holy Water wie the Game baby. Halleluja. Sie wollen alle Barbie. Barbie, 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 Barbie. Bis nachts um 4. Kein Zufall.
Leute.
Doch, das ist mein
Matrix.
Ich spüre Glitch in der Matrix.
Ich sag's euch.
Du hast es wirklich.
Ich hab mies recherchiert. Nein, Spaß. es tut mir leid, Janosch, aber es verfolgt mich.
Du hast wirklich, ist das so ein bisschen so ein Simulationsmoment gewesen.
Krass.
Als ich das gelesen habe, war ich so, hä? Warum denn dann genau 2019? Aber es ist
krass,
crazy.
Daran habe ich gar nicht gedacht. Du hast mir jetzt gerade wieder, ich werde jetzt 3 Wochen nicht schlafen können.
Ja, und du erzählst das allen, du bist so,
ja. Und dann sage ich aber auch noch so voll frech, ey, wisst ihr, was ich rausgefunden habe? So,
mach das
einfach,
ruhig.
Einfach
nimm.
Information genommen, so.
Hier mein Ego weg, nimm's einfach, ist mir egal. Wir haben hier taped Beweise. aber dann hast du angefangen, Frauenfeld, Festivals, alles drum und dran, 1000 Features, also geile Features, Issa Graf, Mike Singer, all these people. Und ein Ding nach dem anderen. Wo würdest du sagen, hast du deine Mitte behalten? Weil ich finde es immer schwer bei so Sachen, große Festivals, keine Ahnung, einfach so centered zu bleiben, bei dir, bei deiner Kunst zu bleiben. Gibt es da irgendwelche Methodiken oder einfach Einstellungen, die du verfolgst, um einfach nicht verrückt zu werden?
Zum einen muss ich halt dazu sagen, ich bin älter geworden. Und wenn man halt älter wird, klar, mit 19 war es ein anderes Gefühl wie mit 26. So, ich habe halt jung angefangen und ich musste zuerst mal damit überhaupt klarkommen, was da alles um mich rum passiert oder geschieht. Weil es war natürlich schon sehr eindrücklich, oder? Du hast dann plötzlich mehr Aufmerksamkeit und es geht dann um Big Numbers, auch wenn du mit einem Label sitzt. Und das ist alles neu. Und ja, Alter auf jeden Fall. Das ist etwas, was mir so ein bisschen mehr Ruhe gegeben hat jetzt auch. Boah, das klingt so, als wäre ich 35 oder 40.
Warte, wie alt bist du denn eigentlich
jetzt? Ich bin 26.
Ah ja, okay, easy. Also, goldene Mitte.
Genau, aber ich denke so von 19 auf 26, da passieren ein paar Dinge.
Da passieren, das sind auch so die Jahre, so, da passiert ja jeden Monat gefühlt was Neues, auch von den Emotionen her und so.
Ey, übertrieben. Das andere ist halt, ich bin durch die Zeit halt einfach noch gläubiger, noch spiritueller geworden und das gibt mir halt mein Halt
ja.
in dieser ganzen Geschichte. Einfach um, wie du es genau gesagt hast, mich nochmal zu zentrieren, mich nochmal auszubalancieren.
Makes sense. Eigentlich voll gut. Gute Kombo. Aber ich glaube auch, dass es für Künstler oft so ist, dass ja irgendwie jeder seine eigenen Sachen hat, aber gerade in Hollywood, in Amerika, rutschen alle irgendwie ab. Ich habe das Gefühl, dass es so ein europäisches Ding ist, einfach von der Pauschale her, dass Leute mehr auf Mental Health achten bei Künstlern, weil wie du gerade meintest, diese Label-Meetings und so, liebe meine Label-Leute, aber das kann oft toxisch werden, weil man als Künstler voll auf das Künstlerische konzentriert ist und obviously hat man auch diesen Erfolgsdruck von sich selber, Perfektionismus, all diese Sachen. Man will irgendwie, wenn man was pflanzt, seine Pflanze danach auch sehen und nicht nur dann auf den Boden gucken und da ist nichts. Aber diese Label-Meetings können ja oft einem auch so voll viel Druck verschaffen.
Ich verstehe voll, was du meinst. Ist das denn so ein Gefühl, was du oft hattest, so in der Vergangenheit, so dass es dann immer so sehr druckbelastend war, wenn du in so einem Label-Talk warst?
Indirekt, ja. Indirekt schon. Nicht direkt, aber ich meine, im Endeffekt, du hast die verschiedenen Sections. Label ist Numbers und das ist ja deren Job. Irgendwo muss man es dann auch verstehen. Und der Rest ist mein Job, so diese kreativen Sachen und so. Ich finde es schon. Ich finde, es ist immer so ein gewisser Druck, aber ich glaube, es ist wichtig, dem einfach nicht seinen Raum zu geben.
Verstehe.
Vom Ding her.
Dann hast du so auch mit der Zeit angefangen zu spüren, okay, so kann ich damit umgehen.
Ja.
Weil du auch meintest, du bist ja spirituell und dann hast du da so ein bisschen deinen Filter gefunden. Oder 100%. Besser gesagt dein Ventil.
100%, weil das, was ich ausgestrahlt habe, kam zu mir zurück. Und es war immer, wenn ich diesen Druck verspüre, dann läuft auch alles scheiße. Wenn ich aber, es ist ganz komisch, es ist wie so ein Mandela, wie sagen wir nochmal, Mandela-Effekt.
Mandela-Effekt, ja.
Dass ich, wenn ich diesen Druck nicht habe und einfach mich so doll konzentriere auf diese positiven Gefühle und was ich verspüre und dass meine Priorität die Kunst in der ganzen Sache ist, dann läuft alles gut.
Nice.
Und deswegen muss man, glaube ich, einfach so rausfinden, was für einen funktioniert. Was war dein Lieblingsfestival, wo du sagst, das ist mir richtig im Kopf geblieben?
Mein Lieblingsfestival war auf jeden Fall das Zürich Open Air. Ey, das war verrückt. Wirklich verrückt. Weil ich hatte eh schon so Bammel, weil ich so dachte, wird das jetzt gut oder wird das nicht gut?
Viele Leute, ne?
Es war krass voll. Also es war so, von vorne bis hinten haben die alle mitgemacht und es war einfach nur extrem viele Leute da und ich hatte so eine überkrasse Crowd-Control.
Geil, das ist ein gutes Gefühl.
Ja, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Crowd-Control ist, das ist so, wenn man als Artist auf der Bühne sehr gut interagieren kann mit den Leuten, die gerade das Festival angucken, also die unten stehen, einfach sozusagen eine Connection aufzubauen. Weil das ist ja auch immer voll wichtig, dass so wenn wichtig. Du auf der Bühne bist, diese Ausstrahlung, dass die überschwappt auch zu den anderen und dass 100%. Die dann auch so Fun haben und
dass die nicht das teilen. Gefühl haben, ich performe gerade für euch, sondern wir machen das zusammen.
Wir machen das zusammen, ja, genau.
Ich meine, du kannst den krassesten Künstler auf der Bühne haben, keine Ahnung, Lil Uzi Vert, und wenn er nur rumspringt und nicht einmal hinguckt oder dir eine Frage stellt oder irgendwas macht, dann ist es oft so, dass die dann sind, so, dann schreiben ja immer so, Crowd was mild, Crowd was not so hype oder so asleep, weil halt manche einfach rumspringen und gar nicht so ganz die into consideration nehmen.
Ja, 100%.
Deswegen, wie hast du das hingekriegt? an dem Tag? Einfach.
Also ich habe halt immer so ein bisschen die, ja, also einerseits ist es ja intuitiv zu wissen, okay, wann mache ich was? Und andererseits ist es auch dann auch so ein bisschen dieses Üben, was man so in den Proben auch hat und sagt, okay, da und da will ich das machen, da habe ich das vorbereitet. Das ist auch viel Vorbereitung.
100%. So, was kann machst du die Notizen auf deine Setlist?
Ja, also ich, bei mir ist alles so, dass ich quasi ein, ich nenne ihn immer den Notizenmann, weil der Notizenmann, der sitzt nämlich in meinem In-Ear, den höre ich auch immer über die ganze Show.
Smart.
Genau, und dann muss ich nicht auf ein Blatt gucken. Da gibt er mir alle Notizen immer in mein Ohr und der redet dann immer mit mir. Oder sagt auch, wenn was ist oder wenn er was in der Crowd sieht, wenn irgend, zum Beispiel, Worst Case, du siehst, er sieht in der Crowd, ist jemand gerade in einer Gefahr. So. Hm. Dann sagt er mir das und dann kann ich direkt eingreifen.
Mega. Ja, deswegen habe ich manchmal gewundert, wie das Künstler sehen. Ja. Aber wirklich lernen immer wieder neue Sachen. Weil, stimmt, weil ich denke mir immer so, ich habe immer zum Beispiel manchmal vergessen, in welcher Stadt ich war. Wirklich jetzt. Oder so, oh mein Gott, stimmt, ich wollte ja Merch ansagen. Weißt du, so eine Sachen. Und wenn du jemanden hast, der dir das sagt,
dann denkst du dran.
Merkst du.
Das ist auch so ein Tipp, den werden euch wenige Leute geben, weil die das nicht teilen wollen.
Ja.
Aber man muss teilen. Sharing is caring.
Sharing is caring. Vor allem, wir wollen nichts gatekeepen. Das ist ja schön für euch zu wissen. Gerade dafür ist ja der Podcast da. Man geht immer so deep in die Industry rein und so die Sachen, über die nicht jeder redet. Weil es gibt so wenige Podcast oder auch wenn du Interviews gibst, wahrscheinlich werden dir immer die gleichen Fragen gestellt.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Wahrscheinlich. Krass. Du hast ja auf deiner Tour immer einen Song, wo du eine Frau auf die Bühne holst.
Genau. Also auf jeden Fall ist es ja kein Geheimnis, dass das schon sehr, sehr viele Musiker gemacht haben, auch auf der Bühne. Und es soll ja eigentlich auch so zuerst auch als Zeichen des Respekts dienen, weil man widmet ja dieser Person, die auf der Bühne ist, quasi ja diesen Song und will somit auch so jemandem die Chance geben, Freude zu empfinden. Mhm. Das ist ja der Hauptgrund, warum man sowas macht. Man will den Menschen eine Freude schenken.
Weil man fühlt sich ja auch so special, wenn man ausgesucht wird
genau,
und so.
Genau. Man darf auf die Bühne kommen. Man kann das auch mal erleben von oben. Ja. Und das ist etwas, das will ich einfach den Leuten schenken. Und zum anderen ist es auch, dem Ganzen nochmal eine tiefere Bedeutung zu geben. So auch dem Song. Weil klar, der Song handelt ja von einem Girl, das eigentlich wütend ist. Und man sagt eigentlich dem Girl so, ey, sei nicht wütend. Ich weiß, was du für eine krasse Frau bist und was du alles kannst und so. Ich mache ab und zu Fehler, aber vertrau mir, so, ich kenne deinen Wert.
Mhm.
So, und darum geht's.
Und in dem Moment hast du dann eine Frau da und du bist so ein bisschen so, ich mach wieder alles gut, vertrau.
Genau.
Schöner
so, ich entschuldige mich im Namen aller Männer da draußen, wenn die einen Fehler gemacht haben.
Wirklich im Namen aller Männer, mach das bitte.
manchmal auch einfach zwischendurch entschuldigen, auch wenn nichts passiert ist.
Einfach
um, das ist Training, das ist konditioniertes Trainieren. Das muss einfach drin sein und dann einfach immer wieder mal sagen, sorry Schatz, es tut mir leid.
Jungs, hört zu.
Hört
Take
zu.
Notes.
Ja.
Wirklich, nehmt euch an der Karib ein Beispiel.
Kann nur noch bergauf gehen. Vertraut.
Was würdest du sagen? Okay, wenn du sagst, du bist Loverboy und deine nächste Single ist auch, you know, du gehst sehr in diese Welt hinein von der Liebe und so. Wie findest du immer wieder neue Themen oder andere Arten, das zu beschreiben, dieses eine Gefühl oder diese eine Beziehung? Wie gehst du daran?
In jeder Beziehung hast du ja immer wieder verschiedene Phasen und das ist so etwas, wo ich mich immer ein bisschen bedient habe, so die Phasen ausführlicher zu erklären und das auch immer wieder mal so zu erwähnen. Gleichzeitig habe ich ja natürlich auch eine Dating-Phase gehabt und bin auch schon dadurch und da
Dating so scheiße.
Ey, das ist das es ist das Schlimmste, was es gibt, Leute.
Es ist so schlimm, weil du triffst jedes Mal jemanden neuen, musst erstmal von vorne anfangen, weißt du, deine Lieblingsfarbe, wie heißt du, wann bist du geboren?
Ja, aber das Ding ist, ich habe gemerkt, wenn es die richtige Person ist, machst du es mit Herz.
Ja, dann ist, kommt direkt
dann
Smalltalk ist
egal.
Weg und du bist so da wie Ping-Pong.
Ist einfach automatisch. Man lernt sich so auf einem, gar nicht so mit Frage und Antwort kennen, sondern man lernt sich dann plötzlich so sehr so wie in einem Fluss kennen.
Mhm.
Das ist immer sehr, sehr schön, das mag ich.
Stimmt, so findet man es eigentlich raus. Also zum Dating eigentlich im Endeffekt das Ziel rauszufinden, mit wem muss ich nicht diese Scheiße machen.
Exakt, eigentlich schon. Eigentlich, wenn du das machen musst, so Frage-Antwort, dann weißt du, raus.
Vorbei.
Eigentlich raus.
Leute, also sind wir jetzt hier in der Dating-Show. Also wir haben jetzt Tipps für euch, die wir alle brauchen.
Mhm.
Okay, ja. Also und du hast dann immer diese Phasen, du beschreibst die Phasen der Beziehungen Und es ist, macht ja Sinn. Es ist ja, auch wenn es die gleiche Person ist, könntest du ja hunderte von Songs schreiben über eine Person, genau, weil Menschen und Beziehungen so komplex sind.
Ja.
Krass.
Und das ist genau das Ding. So einfach versuchen immer wieder. Manchmal, ich habe auch schon über dasselbe Thema zweimal geschrieben. Also, weil ich an einem Tag, weil ich an dem Tag, als ich damals das geschrieben habe, dann nach mehreren Wochen plötzlich eine andere Meinung dazu hatte.
100%.
Und dachte, okay, jetzt mache ich einen zweiten Song daraus.
Krass. Ja, es ist ja auch so. Du kannst in dem Moment das fühlen, du warst auf und bist so, fuck. Ja. Irgendwie war ich voll in the heat of the moment, war sauer oder es war zu intens. Aber es ist doch so, man romantisiert einen Menschen und zwei Wochen später bin ich so, krass, dass ich so diese Person so beschrieben habe. Ich wurde jetzt mit Realität geklatscht. Guten Morgen.
Ja, das Ding ist ja auch immer, wenn dann irgendwas geschieht. Also es ist ja immer so ein Ding, du siehst die Person, du bist voll into und dann irgendwann, es gibt ja auch diesen Einspruch, man sagt ja immer so, Chico, the ice never lies.
Ja, the ice
so,
never lies, that's true.
Never lies, so. Auf jeden Fall, plötzlich fängt sie an, ihn anders anzugucken und da merkst du, da ist so die Luft raus. Wenn er irgendwas gemacht hat, die hat einen anderen Blick.
100%.
Einfach in anderen Blick.
Man sieht's immer in den Augen.
Man sieht's
Man
einfach.
Kann was sagen, Worte, scheiß genau. drauf, aber...
Du siehst an den Menschen in den Augen, wie sie jemanden angucken, ob da noch Liebe ist oder nicht. Oder ob da was passiert ist.
100%.
Das ist so verrückt.
Das ist wirklich verrückt.
Mhm.
Da sind wir wieder bei diesem Psychologie-Ding. Weil man wirklich, manchmal guckt man Personen an. Und kennst du das, diesen Trend, dass so Pupillen größer werden?
Stimmt, Pupillen werden ja auch größer, wenn man ja verliebt ist, glaube ich, in jemanden und die Person dann auch anguckt.
Manchmal würde ich gar nicht wissen, wie ich aussehe, wenn ich eine Person angucke und mich selber expose, weißt du, noch einmal schwarz.
Zu einem Thema müssen wir noch kurz switchen. Ist es nicht so, dass wenn man so richtig verliebt ist, dann wird man so ganz cringe?
100%.
Man wird so zueinander so richtig cringe.
Man ist also, auf einmal nicht mehr cool.
Man ist so diese ganze, weißt du, diese ganze Fassade, die man sich aufgebaut hat, ne? Ich schwöre, ich habe die größten Gangster erlebt, wenn die in der Beziehung waren. Die haben dann von so richtig so, von, weißt du, so harter Junge, so richtig so Babysprache gewechselt.
Ja, mit ihrer Frau verrückt. Dann immer so, kannst du mir noch Wasser holen?
Ja,
du bist so, Bro, was passiert hier gerade?
Das ist verrückt.
Ich schwör's dir.
Wenn ihr das mal gesehen habt, das ist krass.
Aber ich bin auch ein Opfer davon und du wahrscheinlich, du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht auch so bist.
Mir ist das tatsächlich einmal passiert.
Oh.
Und ich hab mich wirklich, ich war so kurz, okay.
Okay, scheiße, meine Männlichkeit ist weg.
Ey, das ist ja nicht mal das Ding, sondern du kommst dir vor, als würdest du so ein Rollenspiel dann machen. So als würdest du ein Baby sein oder so.
Ja,
das ist voll verrückt.
Das ist 100%.
Ey, das ist peinlich.
Das ist eigentlich,
scheiße.
Ich denke darüber nicht nach, aber ich bin so eine.
So im Nachhinein denkt man sich so, reiß dich zusammen, was ist los mit dir?
Wirklich? Findest du nicht auch, wenn man verliebt ist in jemanden, dass man auf einmal eben durch dieses Image, so gerade als Künstler, weißt du, bist so, oh, du bist so cool. Und dann, wenn man jemanden mag, bist du gar nicht mehr cool. Du vergisst, wie du redest, du vergisst, wie du denkst.
Stimmt.
Und wenn man jemanden gar nicht mag, dann findest du nicht auch, wenn du gar kein Interesse an einem Girl hast, und du gehst zu ihr
das
hin,
stimmt.
bist du der Beste im Flirten.
Das stimmt, man ist wirklich besser im Flirten, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts verlieren.
Ja.
Das stimmt. Das stimmt.
Weil man diese Sicherheit, man hat diese Sicherheit in seinem Kopf so.
Man weiß so, wenn es nichts wird, egal, aber das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Unsicherheit. Krass. Wow. Love Doctor, ich fühle mich gerade wie bei so Dr. Sommer in der Bravo, dieser eine Teil.
Sowas.
Okay, zum Schluss, bevor wir diese Folge beenden, habe ich noch eine Frage und zwar, du liest ja jetzt auch bald wieder neue Sachen. Würdest du sagen, dass du dich mit deinem Sound, also rein produktionsmäßig und so, in eine andere Richtung entwickelst oder mit neuen Sachen experimentieren willst, wo du noch nicht so ganz warst?
Ey, voll die gute Frage, weil mit dem habe ich mich auch so seit mehreren Wochen beschäftigt, weil ich so das Gefühl gehabt habe, dass ich wieder so den alten Sound mache, aber auch neu interpretiert. Und, und ich so eine lange Phase gar nicht mehr wusste, okay, was will ich jetzt wirklich machen? Und dann einfach wieder zu meinem Kern gefunden habe.
Krass.
So wie auch Persönlichkeit, also Persönlichkeiten, wie du so plötzlich wieder das geworden bist, was du früher warst, aber einfach wieder ein bisschen besser.
So ein bisschen erfrischter, ja.
Ja, einfach. Und das fühlt sich gerade richtig gut an.
Oh, voll schön. Genau. Es gibt nichts Besseres, als Künstler zu wissen, ich habe meinen Sound, aber der entwickelt sich mit mir, aber er bleibt authentisch und ich versuche nicht auf Krampf Akustik-Part-Teil, dann EDM und dann Reggae oder so einzubinden, weil es gerade alle machen.
100%.
Sondern du bist immer noch Monet.
Voll. Und das wird sich auch nie ändern. Ich meine so, meine Songs sind halt mehrheitlich über die Liebe und sind emotionaler. Aber darauf bin ich auch stolz. So, ja. Ich muss jetzt kein Gangster-Rap machen. Ich bin ja auch kein Gangster. Das ist für mich vollkommen.
Das wäre ein bisschen unangenehm.
Ey, das ist vollkommen cool. Das ist ja auch ein Teil davon. Das muss man, darf man ja auch nicht vergessen. Gewisse Leute leben in dieser Realität. Und man muss das auch irgendwie, ich sage jetzt nicht, doch, irgendwie doch. Man muss das auch irgendwie respektieren, wenn die das sozusagen in ihre Texte einfach mit einbinden. Es ist einfach authentisch. Okay, ja. Bro, wenn du das machst, dann ist das voll in Ordnung, so, solange du nicht irgendwie jemand anderem damit wehtust.
Ja, solange du nicht über Mord rappst, ist alles gut bei uns.
Genau, genau. Darum geht's.
Krass. Ich find's schön. Du ownst einfach so, dass du diese Loverboy-Musik machst. Weil wirklich viele erwarten ja immer, wenn man sagt, du bist ja Sänger, Rapper, Songwriter, all of it, dass man immer denkt, oh, jetzt kommt voll der Gangster und der ist voll, keine Ahnung, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das hat halt einfach mehr mit dem Genre zu tun. Ja. Ich, Gott sei Dank, muss mich damit nicht mehr rumschlagen. Ja. Niemand denkt, ich bin ein Gangster. Ich kann sein, wer ich bin.
Gut. Ist
voll gut.
Lieben wir für dich. Mega. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Es war mega schön.
Danke.
Wir sehen uns hoffentlich bald, wenn du, keine Ahnung, wieder eins von deinen 1000 Alben, du releast so viele Alben, das ist crazy, ich liebe es.
Danke für mich.
Wenn du wieder ein Album releast, dann.
Okay.
Dann sehen wir uns.
Gut, versprochen.
Okay.
Pinky Promise.
Bye, bye. Dead's Out Podcast ist eine Produktion von Podcast Network by Sony Music. Idee und Redaktion Sarah Heiß. Executive Producer Luisa Sperrer, Sarah Heiß, Lukas Barth und Sandra Pfeiffer. Audio und Video Jonathan Heffner, Lukas Barth und ich, Faye Montana. Und die Songs aus dem Podcast findet ihr auf der Dead's Out Playlist. Und alle, die mich beim Talken sehen wollen, finden Videos zum Podcast bei Snapchat und TikTok. Und nicht vergessen, Dead's Out überall zu folgen und zu abonnieren. Danke, bye!